Also es gibt ein paar Grundüberzeugungen oder Grundprinzipien, die finde ich jedenfalls der AfD, wie sie heute ist, und sie hat sich immer weiter radikalisiert. Jede Vorsitzende hat immer erstmal versucht, den Radikalismus einzudämmen, hat dann irgendwann paktiert mit dem Radikalismus und ist irgendwann von dem Radikalismus aufgefressen worden. So wird es übrigens auch Frau Weidel gehen, bin ich ganz sicher. Mhm. Denn bei allen war das so. Bei allen, wenn du einmal denen die Hand reichst und mit denen paktierst, dann werden sie über dich hinwegtrampeln, wird Frau Weidel auch noch erleben. Ich will und werde nicht daran glauben, dass wir, das ist auch nicht so, dass wir 20% Neonazis im Land haben. Das ist nicht so.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Es ist Wochenende. Herzlich willkommen an diesem Sonnabend. Letzte Woche hatten wir den Journalisten Hans-Ulrich Jörges zu Gast. Er ist der Autor des Romans Der Kobaltkanzler. Worum geht's? Das ist eine Geschichte, die in einem Deutschland mit AfD-Kanzler spielt. Stellvertretend für die Resonanz zu dieser Episode habe ich mal zwei Mails rausgepickt. Zum einen schreibt uns Wolfgang Gall: Gute Denkansätze, nicht nur hinsichtlich Asylrecht. Und Ute Breitengraser lobt unseren Gast. Top-Kommentator. Uli, damit meint Ute dich, und ich schließe mich dem Kompliment natürlich an. Wenn Sie auch uns eine Mail schreiben wollen, egal worüber, einfach an moinhamburg@abendblatt.de. Jetzt mal zu heute. Wir müssen die letzten, turbulenten, teilweise verrückten und absolut geschichtsträchtigen Tage aufarbeiten. Denn der Erregungsgrad in diesem Land ist extrem hoch. Aber zum Glück ist heute Christoph Schwennecke aus der T-Online-Chefredaktion an meiner Seite. Der Top-Journalist mit den klaren Analysen. Christoph, ich sag mal guten Morgen nach Berlin. Und ich bin ja froh, dass du unseren Podcast terminlich überhaupt untergebracht hast bei den vielen Talkshow-Auftritten, die du aktuell absolvierst.
Ja, also manchmal knubbelt sich das so. Das sind irgendwie auch Konjunkturen, die ich mir selber nicht so richtig erklären kann. Es kam jetzt einiges zusammen. Klar, jetzt ist Bundestagswahlkampf. Die Talkshows brauchen Leute, und ja, da hat sich jetzt, ich habe manchmal auch den Eindruck, die schauen jetzt natürlich selber gegenseitig, wer war denn da? Ach so, den hatten wir ja auch lange nicht mehr, und so schaukelt sich das manchmal dann ein bisschen auf.
Als erstes müssen wir natürlich über eure aktuelle Recherche sprechen. Wir hätten so viele Themen nach den letzten Tagen, alles bekommen wir heute nicht abgeklopft, aber wir fangen mal mit dieser Exklusivmeldung von euch und dem Tagesspiegel an. Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat Olaf Scholz überreden wollen, Ende des letzten Jahres zu verzichten, und zwar auf die Kanzlerkandidatur. Das ist ja schon ein dolles Ding, dass das jetzt mal so deutlich rauskommt.
Ja, deswegen dementiert das auch so deutlich, weil es ihm nicht passt, nicht in den Kram passt, dass das bekannt wurde. Es gab diese Hinweise schon früh, also wir reden hier von einem Zeitraum so Mitte November. Es ist ja ehrlich gesagt auch sehr plausibel, dass das stattgefunden hat, und im Lichte dessen, wo wir jetzt stehen, erst recht, aber das konnte man damals auch schon absehen, dass man mit einem gescheiterten Kanzler nicht unbedingt einen Blumenpott noch gewinnen kann in einer Wahl. Und natürlich, ja, wie gesagt, es gab diese Hinweise, es ist relativ plausibel, dass er das gemacht hat, war schon immer relativ plausibel. Wir hatten insgesamt jetzt 4 Quellen zusammen mit dem Tagesspiegel, und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir die Geschichte. Mhm. Journalistisch ist man gut beraten, 2 Quellen zu haben. Bei 4 Quellen kannst du auf jeden Fall rausgehen, wiewohl wir natürlich wussten, dass sie prügelbreit dementieren wollte. Ich gehe gleich nochmal zurück, sozusagen im Zeitstrang. Ich will nur eins gleich in dem Zusammenhang noch loswerden. Sehr amüsiert war ich gestern über eine direkte Stellungnahme dazu von Olaf Scholz selbst, der beim Redaktionsnetzwerk Deutschland dann gesagt hat, dieses Treffen hat nicht stattgefunden, oder die Seetreffen, ich müsste es ja wissen. Da kann ich nur sagen, also was Treffen und Gespräche anlangt, hat Olaf Scholz manchmal so ein bisschen Gedächtnislücken. Also das ist nicht die erste, die er da offenbart.
Ja, und weil du eben gesagt hast, wem nützt das? Oder das passt jetzt gerade nicht rein. Auf wen beziehst du das? Auf Lars Klingbeil oder auf Olaf Scholz? Weil bei Lars Klingbeil hätte ich noch eine Theorie anzubieten gleich.
Ja, dann bin ich auf die gespannt und sage erstmal, natürlich ist das bezogen auf Lars Klingbeil, weil der muss an den 24. Februar denken. Bei Olaf Scholz ist es am 24. Februar vorbei. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, Marcel, wie wird ihm das am Ende ausgelegt? Er hat es versucht, aber nicht geschafft. Oder das ist dann die Negativauslegung. Oder sagt man, er hat es immerhin versucht und eben bei diesem, naja, sagen wir mal, sturen Scholz halt nicht geschafft. So, ich bin ganz sicher, ein Franz Müntefering hätte es geschafft und hat es übrigens seinerzeit auch geschafft. Du erinnerst dich und unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch an die Phase, als Gerhard Schröder knapp die Bundestagswahl verloren hatte. Berühmte Elefantenrunde, unvergessen. Und in den Tagen danach kam Franz Müntefering als Parteivorsitzendem die Aufgabe zu, Gerhard Schröder still und leise abzuräumen, um die Große Koalition möglich zu machen, die Schröder in der Elefantenrunde ja noch für absolut illusorisch erklärt hat. Glauben Sie im Ernst, Frau Merkel, was mit meiner Sozialdemokratie und so weiter? Also Müntefering hat das hingekriegt, der war aber nun auch, würde ich sagen, aus etwas anderem Holze als Lars Klingbeil.
Ja, und wir können davon ausgehen, dass Schröder und Scholz beide ähnlich stur sind. Also von daher stimme ich dir da hundertprozentig zu. Aber ich komme jetzt mal von der anderen Seite, vielleicht verrenne ich mich komplett. Ist das vielleicht schon der Anfang der Verteilungskämpfe in der SPD nach der Bundestagswahl? Weil wenn es durchgesickert ist und vielleicht sogar bewusst hat man es durchsickern lassen, und zwar von Lars Klingbeil, weil er könnte dann ja tatsächlich hinterher sagen, so wie du es eben angedeutet hast, Leute, ich hab's doch versucht, der Mann war einfach nicht zu bewegen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihm dann Franz Müntefering vorhalten werden. Weil dass Olaf Scholz abtritt, wenn er die Wahl verliert, ich glaube, da ist viel dran, obwohl ich auch da sagen würde, ich traue Olaf Scholz zu sagen, ja, dann werde ich halt Außenminister, 4 Jahre warte ich, dann werde ich ja eh wieder gewählt. Also das nur mal außen vor. Ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher, aber Lars Klingbeil wird ja unter einem enormen Druck stehen. Und wenn er dann behaupten kann, also weißt du, ich hab's versucht, aber ihr kennt ja den Olaf, der ist halt stur. Oder ist das komplett Gaga, was also ich sage?
Ich fange mal beim letzten Punkt an. Das wird nicht stattfinden, dass Olaf Scholz Außenminister oder sonst wie was in der Großen Koalition wird. Das nehme ich ihm ab, dass er gesagt hat, dann ist es eben vorbei. Das mache ich nicht, das glaube ich ihm. Er wird also nicht das machen, was zum Beispiel seine Parteifreundin Giffey hier in Berlin gemacht hat. Ne? Das wird er auf keinen Fall machen. Also ich kann jetzt über die Quellen nicht so viel sagen, da bitte ich um Verständnis.
Ja, logisch, aber, ja, ist klar.
Dass man diese Vermutung anstellt, die du anstellst, ist völlig naheliegend und wurde auch unmittelbar zum Beispiel in dem Newsletter beim Spiegel am gleichen Morgen, also gestern Morgen schon angestellt, dass es da Interessen geben kann von Klingbeil, dass das jetzt auch zumindest so semi-publik wird oder auch ganz publik, aber eben nicht bestätigt so, das meine ich mit semi. Er müsste das dann sehr um die Ecke geleakt haben, wenn das tatsächlich auf ihn zurückginge. So viel kann ich jetzt sagen, mehr kann ich über die Quellenlage nicht
offenbaren. Nein, das ist ja völlig klar. Christoph, wenn du ein Ereignis rauspicken müsstest, und ich nenne dir gleich mal so 3 zur groben Auswahl, was war für dich das wichtigste Ereignis in den letzten Tagen, beziehungsweise welches Ereignis ist bei dir in diesen letzten, würde ich sagen, politisch völlig verrückten Tagen hängen geblieben? Die jubelnden AfD-Abgeordneten am vorletzten Mittwoch oder die vielen Demos in unserem Land oder vielleicht Robert Habeck im Dauerverteidigungsmodus bei Markus Lanz? Was war das herausragende Ereignis deiner Meinung nach?
Ja, es ist natürlich schwer, aus dieser politischen Schlachtplatte, die uns da gerade präsentiert wird, das eine besondere Leckerli.
Ja.
Naja, das ist ein großes Schlachtengemälde oder was sich da. Also für mich bleibt es der Freitag. Der Freitag im Bundestag, die Abstimmung über den Gesetzentwurf. Weil sowas habe ich nun tatsächlich in den 30 Jahren, in denen ich Politik beobachte, auch noch nicht erlebt. Und ich fand es, man kann da aus sehr vielen guten Gründen sagen, hättest du das lieber bleiben lassen, lieber Friedrich Merz und so weiter. Das ist alles okay. Das ist alles kritikwürdig. Aber was ich eben sehr interessant fand, Marcel, wer sich das angeschaut hat, vor allem was sozusagen auch das Klatschverhalten andankte, der hat ganz klar Aufschluss bekommen über die drei politischen Blöcke, die sich da gezeigt haben. Du hast auf der einen Seite die AfD gehabt, die in dieser Besoffenheit sich selbst gefeiert hat. Und du hast ganz klar einen schwarz-gelben Block gehabt, auch wenn die FDP dann irgendwie völlig konfus war und diffus war am Ende mit einerseits Brückenbau und dann nur zu zwei Dritteln Zustimmung und so weiter. Egal, aber du hast es in dem Umgang miteinander gemerkt, das ist der zweite Block und der dritte Block ist der Rot-Grüne. Das drumherum, BSW lasse ich jetzt mal weg und die Fraktionsordnung spielt keine Rolle. Und da konnte man schon, wenn man die Zeit hatte, ich meine, das hat natürlich nicht jeder, andere Leute müssen arbeiten, wie bei uns ist es Arbeit, sich das anzuschauen, konnte man schon für seine Wahlentscheidung was davon ableiten. Ganz egal, wo man jetzt
aber es war schon Demokratie pur.
So, und ich fand es deswegen auch nicht so fürchterlich. Ich fand es natürlich, es waren Parlamentarier am Rande des Nervenzusammenbruchs, aber das hat eben dazu geführt, dass sie mal nicht in Stanzen gesprochen haben, sondern dass es richtig emotional und leidenschaftlich wurde. Es gab kleine Geplänkel zwischendurch, die auch hoch aufschlussreich waren. Also ich fand, man muss jetzt nicht sagen, es war eine Sternstunde. Das war es deswegen nicht, weil natürlich es teilweise auch over the top war. Aber es war jetzt nicht der dunkelste Tag der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Ganz bestimmt nicht. Natürlich muss der Ton wieder anders werden, sagen jetzt ja auch alle, jetzt haben wir uns mal allesamt ziemlich aufgeregt. Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen aus den Bäumen kommen, zumal ja klar ist, dass man vom 24. Februar an wieder miteinander reden muss in der demokratischen Mitte.
Waren die letzten zwei Wochen die vielleicht besten Wochen, die die AfD je erlebt hat? Oder wird irgendjemand mal rückblickend sagen für die AfD, ihr dachtet, ihr wärt die Gewinner, aber von nun an ging es bergab? Eins von beiden kann es ja nur sein.
Ja, die Frage ist sehr gut und ich kann sie dir noch nicht beantworten, Marcel. Ich glaube, die besten Tage und Wochen, die die AfD in ihrer Genese, ihrer Partei, in der Geschichte ihrer Partei erlebt hat, waren die von 2015, von September 2015 bis ins Jahr 2016. Denn vor der laissez-faire Migrationspolitik von Frau Merkel waren sie bei 3% und von da an ging es steil bergauf. Deswegen, es tut mir leid, das kann ich jetzt nicht aussparen, was Sie da gestern bei euch in Hamburg gesagt habt. Sie trüge echt nicht die Verantwortung für das Erstarken der AfD auf 20%. Es tut mir sehr leid.
Ja, das ist...
Doch, sie trägt dafür die Verantwortung. Insofern, das glaube ich, ist für die AfD die eigentliche Aufstiegschance gewesen, die sie dann auch genutzt hat. Hier ist das noch offen. Und wir warten ja alle gespannt auf die ersten wirklich aussagekräftigen Meinungsumfragen. Da ist immer eine Verzögerung drin. Das weißt du, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Da muss man einige Tage zuwarten, bis sich da wirklich was abbildet. Aber jetzt so allmählich, sagen wir, geben die dann schon Hinweise darauf, mal sozusagen auf den Punkt gesagt, gelingt es der Union auf die Art und Weise, Leute von der AfD zurück in den demokratischen Konservatismus zu ziehen? Oder ist das Gegenteil der Fall? Machst du sie dadurch nur stark, wenn du das Thema öffnest und mit ihnen zusammen auch noch entweder Entschließungsanträge oder Gesetzentwürfe abstimmst?
Ja, da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Aber weil du gerade einen Hinweis gegeben hast, dass die ja irgendwann alle wieder mal von den Bäumen runterkommen müssen und miteinander reden müssen. Ich fand das ja ziemlich beeindruckend. Und das ist jetzt in den letzten Wochen nicht das erste Mal gewesen, dass ich sage, wow, Ricarda Lang, die frühere Grünen-Chefin, was die da zum Besten gibt, beeindruckend. Sie kritisiert ihre eigene Partei für den Umgang mit Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Also wirklich, hört. Sie sagt, der Unionsfraktionschef hat große Fehler im Umgang mit den Rechtsextremen gemacht, aber dieses fast hämische, wollte er nicht die AfD halbieren, von manchen aus meiner Partei und der SPD finde ich ziemlich befremdlich. Man kann nicht in Regierungsverantwortung sein, während sich die AfD verdoppelt und dann so tun, als ob dafür allein die Opposition verantwortlich wäre. Das ist ja mehr als nur die Hand reichen. Das ist ja sogar Eigenkritik. Also beeindruckend. Anders als Angela Merkel.
Ja, vielleicht ist natürlich bei einer jungen Frau wie Ricarda Lang der Altersstarrsinn auch noch nicht so entwickelt wie bei Angela Merkel. Aber drei Punkte dazu vielleicht, Marcel. Erstens, sie hat seit jeher, so höre ich jedenfalls immer wieder, und das ist auch glaubhaft, einen ganz guten Draht. Also es gibt einen ganz guten Draht zwischen ihr und Friedrich Merz. So. Zweitens, sie ist befreit von Amt und Last und kann offener reden, ohne so viel Rücksicht nehmen zu müssen wie vorher. Und drittens, sie ist ohnehin eine Person, die sehr, sehr gut formulieren kann, die Politik sehr, sehr gut auf den Punkt bekommt. Und diese drei Dinge kommen hier zusammen.
Also du würdest auch zumindest aber inhaltlich zustimmen, egal ob jetzt Altersstarrsinn einsetzt oder nicht, in welchem Alter auch immer das losgeht, dass das für eine Politikerin eine beeindruckende Aussage ist.
Definitiv, denn sie ist ja nun immer noch Politikerin, sie ist immer noch bei den Grünen, ja. Auch wenn sie den Parteivorsitz abgegeben hat. Deswegen bin ich auch sicher, wir werden Ricarda Lang auch in exponierten Positionen wiedersehen. Hm.
Kommen wir jetzt einmal auf den eben schon mehrfach angesprochenen Friedrich Merz. Ist das Zockerei gewesen oder ist der Begriff falsch?
Also, er hat gesagt, ich gehe all in. Wenn ich all in gehe, das kommt aus dem Poker und ich bin kein großer Poker-Mensch, aber so viel weiß ich, dann schiebst du sozusagen alles an Kohle oder, weiß ich nicht, deine goldene Rolex, legst du alles auf den Tisch und sagst so. Und dann ist ja irgendwann der Moment, wo man sagt, so, jetzt will ich das sehen. Und sein Blatt war zu schlecht, um all in zu gehen. Und zwar innerparteilich zu schlecht. Wenn ich in eine Präsidiumssitzung habe und beschließe, so vorzugehen, im Beisein aller, dann muss ich mir sicher sein können, dass die Reihen auch stehen. Und sie standen eben nicht. Denn am Montag schon hat sich Daniel Günther aus Schleswig-Holstein zu Wort gemeldet, der Ministerpräsident und Landeschef der CDU dort, und hat gesagt, also ich stimme denn, wenn es denn den Weg in den Bundesrat nimmt, da nicht zu. Was übrigens eine Banalität ist, denn er ist in der schwarz-grünen Regierung, genau. Und hätte sich sowieso enthalten müssen. Also es wäre keine Notwendigkeit da gewesen, es zu sagen. Aber es war natürlich der erste Stecken, der Stolperstecken, den er da Friedrich Merz in dieser für ihn wirklich eisenharten Woche hingelegt hat. So, das heißt, sein CDU-Blatt war nicht gut genug für All-In. Und dann muss man, das kann man dann, finde ich, für sich entscheiden, ist das okay oder nicht. Er ist natürlich ein wesentlich impulsiverer Mensch als Olaf Scholz. Da gehört nicht viel dazu, und auch als Angela Merkel. Und ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, wie man das in der Sache sieht, sei jedem selbst überlassen. Aber nach 20 Jahren des Sedativen, nach 20 Jahren sedativer Politik von Angela Merkel und Olaf Scholz, finde ich es auch ein Stück weit erfrischend, wenn jemand impulsiver ist und damit auch authentisch. Der Letzte, der so war, hieß Gerhard Schröder. Und er war nicht der schlechteste aller Bundeskanzler, die dieses Land gehabt hat.
Aber dieses Impulsive, wenn ich dir jetzt folge, würde ich an einer Stelle allerdings doch eine Bruchstelle sehen, weil er hat jetzt genau oder wahrscheinlich Olaf Scholz die Vorlage gegeben, die er immer haben wollte, nämlich dass er sagen konnte, seht ihr, ich habe es euch immer gesagt, der Mann ist... Das ist ein Zocker, der ist impulsiv, der stellt euch mal vor, wie der im Ernstfall in der NATO, bla bla bla, Donald Trump, was denn da immer alles gleich auf, also der Weltuntergang wird uns ja sofort vorhergesagt. Aber die Vorlage hat der Olaf Scholz tatsächlich gegeben, weil Christoph, eine Sache steht doch fest. Eigentlich müsste es vor allem für die CDU um Wirtschaft gehen, weil da hat sie die meisten Angriffspunkte bei der Ampel. Und jetzt geht's nur noch um Migration. Ob zu Recht oder zu Unrecht, will ich noch nicht mal behaupten, aber den Punkt hat er jetzt tatsächlich der SPD, finde ich, in Anführungszeichen geschenkt.
Ja, das ist aber immer so, wenn du eine fundamentale Entscheidung triffst, dann musst du eine Güterabwägung vornehmen. Und ich würde mal vermuten, dass die jetzt, er und die Seinen, auch nicht so blöde sind, dass sie diesen Punkt nicht gesehen haben, ja. Dass das natürlich dieser Argumentation zu neuer Luft verhilft. Aber er für sich und zusammen mit seinen Beratern sind wohl zu dem Ergebnis gekommen, das müssen wir in Kauf nehmen, wenn wir der Meinung sind, dass wir dieses Fass aufmachen müssen. Ich hatte noch einen zweiten Punkt, aber da vielleicht komme ich
noch mal drauf. Wir haben noch einen Moment Zeit.
Ja.
Christoph, ich komme mal mit ein paar Zahlen. Das wäre vielleicht auch immer ganz interessant zu erfahren, wie eigentlich die Menschen all over denken, weil wir sehen im Moment viele auf der Straße, Hunderttausende, es ist ja Wahnsinn, was da in Bewegung ist. Und ich sag nur Fridays for Future, ne? Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist bei der letzten Bundestagswahl mit den Erstwählern, die zwar Grün, aber auch FDP und im Sommer dann bei der Europawahl AfD und CDU gewählt haben. Deswegen, ich finde, lass uns mal auf Zahlen gucken. Der sogenannte Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz. Laut ZDF-Politbarometer sagen 63% der repräsentativ Befragten in Deutschland, also das ist schon eine ordentliche Mehrheit, ja, eine ausnahmslose Zurückweisung von Asylsuchenden ohne gültige Einreisedokumente finde ich richtig. 33% finden das nicht. Das finde ich ist schon eine deutliche Aussage. 63%.
Ja, und das ist eben die von mir eben angesprochene Güterabwägung, die da vorgenommen wurde, weil Friedrich Merz nun garantiert auch zu diesen 63% gehört. Das hat er in den letzten Tagen dann mit seinem Move, wie man neudeutsch sagt, ja bewiesen. Und die Frage ist eben jetzt nur, wie wirkt sich das dann politisch aus?
Am Ende, klar. Das sind ja noch keine Umfragen, also im Sinne von Stimmen für eine Partei.
Genau. Schau mal, also du redest ja mit jemandem, der von Anbeginn an diese Laissez-faire-Migrationspolitik falsch gefunden hat, dafür auch damals schon einstand und dafür sehr viel Kritik
auf die Mütze bekommen hat, ja.
Sehr, ja, das ging sehr weit, diese. Und deswegen erlaube ich mir einfach zu sagen, was seither geschah, hat spätestens jetzt nach 10 Jahren bei den Leuten dazu geführt, dass sie sagen, nee, das kann so nicht weitergehen. Ich war ehrlich gesagt eher erstaunt, wie lange das dauert, wie lange die Langmut andauert. Aber es ist ja auch kein Kollektivurteil über alle, die kommen. Aber es gibt eben diese Spur von Breitscheidplatz bis Aschaffenburg. Und das sind, also die Welt am Sonntag hatte mal eine Auflistung gemacht, eine ganze Seite, und die ist schon sehr lange her. Also es wären inzwischen 2 Seiten. Das ist die eine Sache. Und zum anderen sieht doch jeder, dass die Ämter überlastet sind, dass die Kommunen überlastet sind. So, und das führt eben zu dem Punkt, der Herrn Merz dazu gebracht hat, zu sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit, ich breche da was auf. Und das muss man ja sagen, da ist ja dann auch tatsächlich was aufgebrochen, wenn ich mir die Hunderttausenden von Menschen anschaue, wiederum die,
absolut,
die gegen ihn dann auf die Straße gegangen sind.
Ne? Ja. Und ich nenne nochmal 2 Zahlen, wir brauchen darüber gar nicht zu diskutieren, weil das jetzt eigentlich eher das, was wir beide möglicherweise aussagen wollen, unterstützt. Aber ich nenne sie trotzdem nochmal. 56% befürworten dauerhafte Kontrollen an allen deutschen Grenzen. Finde ich auch erstaunlich, weil darüber ja auch immer diskutiert wird nach dem Motto, also Europa geht dann den Bach runter und wie soll das überhaupt funktionieren und wer will denn an einer Grenzkontrolle stehen? 56% sagen, ja, wir sind dafür. Und noch eine Zahl, Christoph, hier geht es um den Kern vom Kern, finde ich, bei der ganzen Diskussion. Die Bild am Sonntag hatte dazu eine Umfrage im Feld. Hier kommt die Frage, empfinden Sie es als einen unzulässigen Tabubruch, dass die Unionspläne für härtere Asylregeln vor einer Woche, also dieser Entschließungsantrag, mit AfD-Stimmen eine Mehrheit fand? 50% sagen nein, kein Tabubruch. 32% sagen ja. Das ist jetzt nicht eine überragende Mehrheit, aber es ist 50% sagen nee, fand ich gar nicht so schlimm.
Ja, weil es tatsächlich, weil Merz tatsächlich einen Punkt hat, wenn er sagt, nur weil die Falschen es vertreten oder dem auch zustimmen, ist es nicht falsch. Und das ist einfach in der ganzen letztlich ja Schlichtheit dieses Satzes richtig. Und ich will nochmal auf deinen Punkt zurückkommen, dass so erstaunlich viele erstaunlich viele Menschen der Meinung sind, dass diese Grenzkontrollen sein müssen, dass die Zurückweisungen möglich sein müssen. Jetzt lassen wir mal die rechtlichen Vorbehalte außen vor. Die sind da und die sind auch berechtigterweise da. Aber warum ist das so, Marcel? Ich glaube, dass allen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, klar ist, es muss um das Reingehen. Im Grunde musst du 2 Türen haben. Du musst eine Asyltür haben und du musst eine Tür haben in den Arbeitsmarkt, also eine Fachkräftetür. Ja. So, diese Tür muss aber außerhalb des deutschen Staatsgebiets, idealerweise sogar an der EU-Außengrenze sein, diese beiden Türen. Warum? Wenn die Menschen, die aus Motiven, die ich total verstehe, die wollen ein besseres Leben, das ist wunderbar, das würde ich auch wollen, wenn die erstmal hier sind, dann ist es in einem Rechtsstaat extrem schwer, Abschiebungen oder Rückführungen zu organisieren. Und das ist auch gut so. Es ist auch gut so, dass es schwer ist in einem Rechtsstaat, denn ich möchte, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und deswegen geht es in erster Linie um die Frage, wie kriegt man das rein reguliert, und erst in zweiter Linie um die, wie kriegt man das raus organisiert. Denn es war immer schon den Mund zu voll genommen, auch von Bundeskanzler Olaf Scholz zu sagen, wir werden dann abschieben im großen Stil. Du schaffst es nicht. Du schaffst es kapazitär gar nicht. Du schaffst es rechtlich oft nicht, weil es ganz viele Möglichkeiten gibt, dem noch auszuweichen. Du schaffst es dann übrigens auch nicht, weil die Leute sich einfach dem Zugriff entziehen und. Ja, ursprünglich mussten sie mal in ihrer eigenen Wohnung oder im eigenen Zimmer sein, um überhaupt abgeholt werden zu können. Wenn sie im Nebenzimmer waren, hat die Polizei schon keine Handhabe mehr. So, deswegen glaube ich, dass die Bevölkerung in den Zahlen, die du gerade geschildert hast, ein sehr gutes Gespür dafür erweist, wo das Problem ansetzt.
Und du hast gerade die Außengrenzen angesprochen. Also damit sind wir ja in einer europäischen Diskussion. Und da würde ich dir gerne etwas vorspielen, weil Europa und die Migration, also dazu hat der Chefredakteur der Zeit, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Giovanni Di Lorenzo, vor ein paar Tagen bei Maybrit Illner was gesagt. Robert Habeck saß ihm gegenüber. Und ich glaube, du und alle Hörer wissen sofort, was gemeint ist.
Man muss sehr vorsichtig sein, immer mit dem Argument, viele, viele Sachen, die man machen könnte, kann man nicht machen, weil sie würden an dem Europäischen Gerichtshof scheitern und an anderen Gerichten. Wenn das gängige Narrativ wird, fangen die Leute irgendwann auch an zu sagen, dann ist dieses Europa vielleicht doch gar nicht so wahnsinnig effizient und gut für uns.
Und da hat er doch einen Punkt.
Ich habe das gesehen und ich war sehr froh über diesen Auftritt von Giovanni Di Lorenzo, weil er nicht nur in der Sequenz sehr viel Richtiges gesagt hat. Er hat übrigens auch gesagt, auch aufgrund seiner eigenen Biografie, dass er nicht zustimmt, dass Deutschland ein rassistisches Land sei. Das stimme einfach so nicht, sagt er. Er hat natürlich einen Punkt. Daraus wird natürlich wieder ein Bumerang gemacht, in dem dann zugespitzt die Kritiker dieser Position sagen, ja, das bedeutet ja, du stellst Politik oder politisches Handeln über das Recht. Das ist eine in meinen Augen polemische Zuspitzung, denn erstens ist Recht auch Auslegungssache. Darauf hat Giovanni hingewiesen, dass er sagt, ja, nur weil immer dann gesagt wird, EuGH, das heißt noch gar nicht, dass klar ist, wie eine etwaige Klage dann ausgehen würde. Und zum Zweiten entwickelt sich auch Recht weiter. Ja, und vielleicht muss darüber auch nochmal neu nachgedacht werden. Ich sag's nochmal klipp und klar, das Grundrecht auf Asyl muss erhalten bleiben. Aber es gibt eben kein Grundrecht auf freie Ortswahl in Europa oder in Deutschland. Und deswegen komme ich nochmal auf diese zwei Türen zurück. Dahin müssen wir am Ende kommen. Es muss die eine Tür geben für Asyl. Das wird geprüft. Bist du asylberechtigt, ja oder nein? Bei ja, herzlich willkommen. Und bei Nein, tut uns leid, du musst zurück in dein Land, wo du herkommst. Und die andere Tür ist die, wo wir sagen, was brauchen wir denn für Fachkräfte? Und die brauchen wir schnell. Und da müssen wir vielleicht auch in Deutschland bürokratische Hürden abbauen, um die dann schneller auch an den Arbeitsplatz zu bekommen.
Ja, und ich glaube auch, dass es ein Denkfehler ist. Du hast eben noch mal darauf hingewiesen, dass Giovanni Di Lorenzo in der Sendung gesagt hat, Deutschland wäre seiner Meinung nach mit seiner Vorgeschichte kein rassistisches Land. Ich glaube, dass die meisten Deutschen auch sagen, Europa, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Aber wenn Europa uns hier ständig im Weg steht, dass wir für unser Land eine vernünftige Lösung finden, dann müsst ihr euch mal Gedanken machen, wie man das löst. Und möglicherweise sind dann auch viele Menschen eher dazu bereit zu sagen, ja, dann müssen wir es halt im Alleingang machen. Und das finde ich gefährlich.
Ja, zumal es ja ohnehin schon so ist, damit sage ich mitnichten, dass ich diese Entwicklung in diesem extrem gut finde. Aber natürlich haben innerhalb Europas längst die Orbans und Melonis das Sagen, muss man feststellen. Was auch eine gefährliche Entwicklung ist. Und Deutschland war da eher immer einsamer geworden mit seiner Position. Ich bin ein optimistischer Mensch, weil ich mir vorstellen kann, wenn Deutschland seine Position jetzt verändert, etwas realistischer auf die Migration blickt und auch dementsprechend handelt, dass man dann auch europäisch wieder mehr zueinander kommen kann und kommen wird. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und vielleicht in dem Zusammenhang gleich, es wurde ja dann auch gleich groß zitiert und dass der österreichische, man muss ja sagen, Interims-Bundeskanzler Schallenberg gesagt hat, ja, das ist alles ganz fürchterlich, das geht gar nicht, weil er natürlich den Rückstau gewissermaßen vor Augen hat. Ich glaube, dass sich das auch nicht so drastisch darstellen wird, denn wenn der Sog, den Deutschland einfach ausübt durch diese 10 Jahre lange Laissez-faire-Migrationspolitik, wenn dieser Sog nicht mehr da ist, dann wird dieser Rückstau auch abebben, weil sich das natürlich rumspricht, so wie sich damals rumgesprochen hat, hey, da geht was, lass uns losziehen. So wird sich auch dann rumsprechen, das ist alles nicht mehr so einfach. Wir sollten vielleicht doch nochmal überlegen, ob wir uns auf diese lange und gefährliche Reise machen.
Noch ein zweiter Punkt, finde ich, der sich aus dieser Situation im Bundestag ergeben hat, am Mittwoch und am Freitag. Das ist ja möglicherweise auch so ein Moment gewesen, wo viele zu Recht sagen, ey, wir machen die AfD jetzt hier gerade in unserem demokratischen System fast schon salonfähig. Aber ich halte meine Gegenthese. Wie lange werden die Menschen noch akzeptieren, dass eine wie auch immer gelagerte Zusammenarbeit mit der AfD auf lokaler oder kommunaler Ebene in Ordnung ist, aber bei den drängenden Problemen in unserem Land auf bundespolitischer Ebene eben nicht. Gerade erst wieder in Thüringen haben Grüne und Linke dort mit der AfD gestimmt. Ich weiß, das ist ein Stadtparlament oder auf Landes- oder Kommunalebene, alles gut. Aber irgendwann sagt man doch, Leute, ihr müsst die Probleme lösen. Wie ist mir jetzt mittlerweile auch egal?
Natürlich gibt es diese Stimmung, Marcel, aber der würde ich schon etwas entgegenhalten. Also es gibt ein paar Grundüberzeugungen oder Grundprinzipien, die, finde ich, jedenfalls der AfD, wie sie heute ist, und sie hat sich immer weiter radikalisiert. Jede Vorsitzende hat immer erstmal versucht, den Radikalismus einzudämmen, hat dann irgendwann paktiert mit dem Radikalismus und ist irgendwann von dem Radikalismus aufgefressen worden. So wird es übrigens auch Frau Weidel gehen, bin ich ganz sicher. Denn bei allen war das so. Bei allen, wenn du einmal denen die Hand reichst und mit denen paktierst, dann werden sie über dich hinwegtrampeln, wird Frau Weidel auch noch erleben. Aber hier, weißt du, also NATO in Frage stellen.
Das weiß ich alles. Ich sag bloß, du musst es auch durchhalten, die Argumentation, weil irgendwann wird der Druck ja so groß.
Ja, ich habe...
Ich rede nicht von der Regierungsbeteiligung.
Ja. Ja, deswegen bin ich jetzt auch nicht bei denen, die sagen, was da am Freitag im Bundestag passiert ist, ist Weimar. Nein, da bin ich nicht dabei. Ich will nur sagen, also ich möchte eine AfD nicht in der Regierung haben, aus all diesen Gründen, die ich gerade nur angedeutet habe. Ja.
Aber was ist der Ausweg, Christoph? Was ist der Ausweg?
Ich setze eine gewisse Hoffnung in den jetzt ja immer noch nicht veröffentlichten neuen Verfassungsschutzbericht zur AfD. Es gibt einen von 21, der ist schon ziemlich markant. Was seither passiert ist an Aussagen innerhalb der AfD, ist soweit auch bekannt. Ich kann gut verstehen, dass man diesen Bericht nicht jetzt in die heiße Phase des Wahlkampfes platziert, weil dann sofort die AfD sagen würde, das ist ja klar, dass es jetzt kommt um uns hier und so weiter. Aber ich habe eine gewisse Hoffnung, dass das so substantiiert ist, dass es eben doch zu einem Parteiverbot kommen kann. Jetzt fragst du, ja gut, aber dann ist Parteiverbot und dann ist es ja trotzdem da. Nee, also so eine Marke, die baut sich über viele, viele Jahre auf und so ganz schnell hast du so ein Gefäß dann nicht wieder auf die Beine gestellt, in der sich das alles wiederfindet. Und in dem Maße glaube ich da auch nicht dran. Ich will und werde nicht daran glauben, dass wir, das ist auch nicht so, dass wir 20% Neonazis im Land haben. Das ist nicht so.
Nee, das würde ich jetzt auch unterschreiben, aber du wirst es ja sicherlich auch beobachtet haben. In den politischen Diskussionen, wenn das so ein bisschen, ja, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber auf die Metaebene geht, dann kommt immer dieser Satz, Diese Bundestagswahl ist ja das eine, aber viel entscheidender ist 2029. Und wenn das so weitergeht, dann ist die AfD dann die stärkste Partei. Also damit fällt ja praktisch die Verantwortung wieder zurück zu den Parteien der sogenannten demokratischen Mitte, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen.
Ja, also das Wahre daran ist, dass, glaube ich, schon die nächste Regierung, wie immer sie dann zusammengesetzt sein wird, bis zu der Wahl dann 29 Vertrauen wiederherstellen muss. Da ist sehr, sehr viel Vertrauen kaputt gegangen. Ich würde sagen, eben zum Teil 2015, 2016, das war Kontrollverlust und der hat sich leider lange Jahre so fortgesetzt und natürlich dieses absolute dysfunktionale Agieren der Ampel. Da ist auch viel Vertrauensverlust nochmal entstanden. Und deswegen ist es wirklich die größte Aufgabe der kommenden Bundesregierung, ist wieder mehr Vertrauen in die Politik, in den Staat, in unsere gewaltenteilige Demokratie zu begründen.
Aber bleiben wir noch mal einen Moment bei der AfD, weil der Umgang mit der AfD ist ja immer wieder ein Thema. Ich weiß auch nicht, ob es da den richtigen Weg gibt. Aber eins können wir doch, glaube ich, mal festhalten. Die AfD kann sich nicht mehr über mangelnde Präsenz in den deutschen Medien beklagen. Also das würde ich mal sagen, das ist vorbei. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn in einer Talkshow kein AfD-Politiker sitzt, das fällt mir schon fast auf.
Ja, das konnte sie übrigens wahrhaftig noch nie. Denn natürlich sind die medialen Mechanismen so, dass man sich den Widerspruch auch ins Studio lädt. Denn so funktioniert in Anführungszeichen ja dann die Talkshow oder auch die Sendung. Also, dass sie da großartig ausgegrenzt wären, konnte ich so nie wahrnehmen. Mhm. Also ich saß auch x-mal mit Herrn Chrupalla, x-mal ist zu viel, aber einige Male mit Herrn Chrupalla da in der Sendung beispielsweise. Also das ist nicht so. Und auch zuletzt, Frau Weidel hat ja da bei Frau...
Wollen wir sie einmal hören? Weil da ist ja ein sehr interessanter Punkt gewesen.
Muss das sein, Mats.
Ja,
muss
doch, das weil sein. Das ist, ja, da wurde mir wirklich ein bisschen kalt.
Blumerant.
Die CDU und die CSU, die Union, schließt das kategorisch aus. Und dann gucken wir doch mal, warum sie es womöglich ausschließen und gehen, wenn Sie mögen, noch mal zurück an den Tag des Mittwochs in den Bundestag. Der Debatte ging nämlich um 12 Uhr eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Warum verdrehen Sie die Augen?
Mach ich nicht.
Ach so.
Also ich habe mir die Szene mehrfach angeguckt. Sie hat die Augen verdreht. Mehrfach. Ja. Und da wird einem dann schon, also gerade bei dem Punkt, ich finde, damit wir uns da nicht missverstehen, deswegen weise ich ja auch so auf 2029 hin und auf diese ganzen, die Frage salonfähig oder nicht, wie geht man da jetzt vor? Ich habe da keine Lösung, aber ich sag nur, wenn das so weitergeht, haben wir eine sehr, sehr starke AfD in unserem Land. Und Alice Weidel ist, finde ich, bei diesem Punkt, was die Vergangenheit unseres Landes angeht, hat sie also eine so offene Flanke, dass einem schon gar nichts mehr dazu einfällt.
Ja, und sie agiert nach dem Prinzip des Steve Bannon, Flood the scenery with shit oder so ähnlich hieß ja dieses Zitat. Also immer schön fluten mit Shit. Und das macht sie auch in der Sendung. Beispiel, sie wird von Karin Miosga dann angesprochen eben auf Holocaust und ihre Position zum Nationalsozialismus und so weiter. Und dann sagt sie, naja, also in der AfD sind ja hunderte, ich habe die Zahlen nicht so genau im Kopf, 300.
Auch fast vierstellig.
Vielleicht sogar vierstellig Judenmitglied. Meine zuständige Kollegin, die AfD betreut bei uns und sehr, sehr gut betreut, also im Sinne von kritisch und hart, hat sich dann mal aufgemacht zu recherchieren, wie viel es denn sind. Weißt du, wie viel es sind?
Na, weniger 22.
Wahrscheinlich. 22.
Immer noch erstaunlich viel, aber natürlich nicht vierstellig.
Genau, das war meine Reaktion auch, aber natürlich lange nicht vierstellig. Das heißt, sie lügt einfach grottenbreit. Sie lügt und du kommst hinter dem Gelüge und dem Aufklären des Gelüges, so viel zum Fluten mit Shit, kaum hinterher. Na, weil das ist eben asymmetrisch, ne? Du kannst so viel Quatsch auf einmal erzählen, dass man gar nicht Stand Schritt halten kann, den Quatsch wieder gerade zu ziehen.
Aber denkst du nicht auch manchmal, wenn wir uns die Entwicklung der AfD und auch die Art und Weise, wie sich Alice Weidel in der Öffentlichkeit präsentiert, denkst du da nicht auch manchmal an Marine Le Pen? Also andersrum formuliert, wenn es tatsächlich Alice Weidel schaffen würde, sie hat es versucht, sie ist ja gescheitert, aber diesen ganzen, ich nenne das jetzt mal so, obwohl ich mich sehr schwer tue immer mit dieser Nazi-Keule, aber in diesem Fall sage ich es mal, diesen Nazi-Unterbau inklusive Björn Höcke loszuwerden, dann werden viele Menschen doch sagen, na siehste, geht doch. Jetzt kann man aber sie ja doch wählen.
Das habe ich ja vorhin versucht zu beschreiben, Marcel, dass sie das nicht hinkriegt, weil es ist nicht einfach nur, sie hat längst einen Pakt damit geschlossen.
Definitiv. Und
spätestens die Rede von Riesa, wo es mir wirklich, Friedrich Merz hat, glaube ich, gesagt, es ist ihm eiskalt den Rücken runtergelaufen, wo es mir auch eiskalt
das
den Rücken
runtergelaufen Sportpalast. Ist.
Das war Sportpalast-Jargon. Also spätestens da hat sie gezeigt, wo sie da steht und für was sie da steht. Deswegen glaube ich daran keinen Moment, dass diese politische Inventur, nennen wir es mal so, bei der AfD stattfindet. Ihre ganze Macht fußt auf dem, was mal der Flügel war.
Ja, ich weiß noch nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, denn wenn das immer schlimmer wird und trotzdem die AfD so erfolgreich bleiben würde oder fände ich es ja noch schlimmer, als wenn sie es schaffen würde, ihre Partei in irgendeiner Form mehr in die Mitte zu rücken. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber schau mal, ich mache es mal an einem Beispiel fest, dass Hörerinnen und Hörer vielleicht nachvollziehen können. Wenn du irgendwo in einem Chat bist, in einem Chatverlauf, ja. dann wird es im Verlauf des Chats immer schlimmer, immer unflätiger, immer schrecklicher. Mhm. Und so ist auch die Entwicklung, so wie der Chatverlauf ist, es fängt einigermaßen vernünftig an. Bernd Lucke, Parteigründer, war gegen den Euro, ob er damit jetzt recht hatte oder nicht. Das konnte man zumindest, ja. Konnte man eigentlich anständig drüber streiten, so. Und dann geht es seither mit der AfD wie in dem Chatverlauf immer weiter. Und diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten und will ja auch von Frau Weidel und Herrn Chrupalla gar nicht aufgehalten werden.
Ganz offensichtlich nicht, wenn man sie hört. Das ist schon. Christoph, darf ich zum Schluss noch einmal einen Ausschnitt vorspielen von Amira Mohamed Ali vom BSW diese Woche bei Hart, aber fair.
Die AfD ist nicht groß geworden durch eine Abstimmung im Bundestag, sondern dadurch, dass das Thema Migrationspolitik und jeder, der gesagt hat, er möchte die Migration begrenzen, dass der in eine Ecke geschoben worden ist mit der AfD, dass das Thema liegen gelassen worden ist und dass es der AfD überlassen wurde. Und das findet hier leider auch wieder statt. Der Antrag, über den wir am Freitag gesprochen haben im Bundestag, der hatte keine faschistischen Positionen. Das war noch keine rechtsextremen Positionen. Das war ein Antrag der CDU, der zustimmungsfähig war. Man hätte ihm auch einfach als SPD zustimmen können. Stattdessen wird über Posen gesprochen, über Abstimmverhalten geredet. Das Problem ist, dass das reale Problem ignoriert worden ist über lange Jahre. Man hat es dieser rechtsextremen Partei überlassen, das anzusprechen. Und deswegen sind viele Menschen in der Bevölkerung der Auffassung, wenn sie daran etwas ändern wollen, was viele Menschen wollen, haben sie nur eine Wahl, nämlich diese Partei. Und das ist ein Versagen der anderen Parteien. Das muss ich so deutlich sagen.
Ist das vielleicht das Fazit heute unseres Talks?
Ich hätte es nicht treffender sagen können. Als sie. Das ist von vorne bis hinten richtig. Von vorne bis hinten richtig. In meinen Augen.
Ja. Christoph, ich sag vielen Dank. Wie immer auf den Punkt, was du uns als Analyse präsentiert hast. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Was machst du Sonntagabend 20.15 Uhr?
Jetzt kommt ein Sonntag?
Ja.
Da sitze ich vermutlich im Zug zurück vom Dars.
Ich glaube nicht. Du musst doch Scholz und Merz im Duell bei ARD und ZDF gucken oder sagst du es eh total langweilig, brauche ich nicht.
Heutzutage kann man ja auch im Zug, selbst wenn das WLAN des Zuges nicht funktioniert, mit anderen technischen Kniffen auch im Zug dann Fernsehen schauen. Natürlich werde ich mir das anschauen.
Ich sag dir und allen Hörern ein schönes Wochenende, Christoph. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Marcel. Auf bald.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.